Es ist halt ein einfacher, schneller Weg, um an Fakten oder Erklärungen halt ranzukommen.
Man kann halt einfach GPT aufmachen, packt da was rein, kriegt eine Antwort.
Bei einem bestimmten Punkt verblödet das die Menschen, finde ich. Also das ist im Moment meine Ansicht.
Für manche Menschen kann das sehr gut sein, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Denn KI hat keine Seele und auch kein Herz.
NDR 2 Spezial mit Karl Schreiber. Intelligenz 2.0. Wie verändert KI unseren Alltag?
Sie hilft uns zum Beispiel, wenn wir nach einem Rezept suchen, wenn wir einen Text umformulieren wollen oder sortiert Spam-Mails aus unserem Postfach. Künstliche Intelligenz. Wir checken heute mal, wo KI ihre Daten herbekommt und wie sich der Schulalltag durch die Technologie verändert. Hier im NDR 2 Spezial. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich persönlich nutze KI jetzt nicht so oft. Ich habe aber schon mal ChatGPT gefragt, wo ich denn im Sommer in Europa gut Urlaub machen kann. Da hat mir die KI schon interessante Reiseziele vorgeschlagen. Die hatte ich teilweise gar nicht so auf dem Zettel. Tech-Journalistin Svea Eckert, die beschäftigt sich beim NDR mit künstlicher Intelligenz. Svea, wie nutzt du denn KI in deinem Alltag als Journalistin?
Oh, jetzt fragst du mich so professionell als Journalist. Ich wollte dir gerade sagen, dass ich mir seit neuestem von ChatGPT Modetipps geben muss. Indem ich ein Selfie mache und dann frage zum Beispiel, welche Ohrringe ich jetzt dazu anziehen soll oder ob dieses oder jenes Oberteil besser passt. Nein, also das mache ich auch tatsächlich wirklich, also sowas wie Kochrezepte oder eben Modetipps. Und in meinem journalistischen Alltag benutze ich es manchmal als so Inspiration, Ideengeber, auch manchmal um so Drehbücher, nennen wir das, zu schreiben beim Film. Das heißt, dann gebe ich Ideen rein, hole mir da Feedback raus, gebe wieder Ideen rein. Also ich würde sagen, wie so ein Kollegen oder eine Kollegin, die mit einem zusammen so Ideen hin und her schiebt.
Okay. Ja, wir sprechen ja heute auch mal ganz generell über künstliche Intelligenz und damit die arbeiten kann, braucht sie Daten. Und zwar, welche Daten sind denn das eigentlich und wie kommt die KI an diese Daten ran?
Das ist eine ganz, ganz spannende und auch eine sehr kritische Frage, denn du fragst mich ja, woher bekommt denn die KI die Daten? Und es gibt kein Verzeichnis von den großen Anbietern, wo das drinsteht. Jetzt habe ich mal zum Spaß einfach ChatGPT gefragt, ja, wo kamen denn die Daten her, mit der du Maschine trainiert worden bist? Und dann kommt dann erstmal so eine Antwort, ja, aus öffentlich zugänglichen Quellen. Und damit könnte man sich ja jetzt zufrieden geben, aber das sollte man nicht, denn das, wo die Daten herkommen, das ist sehr umstritten. Denn es ist davon auszugehen, dass OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, das ganze Internet eingesaugt hat. Und zwar ohne, dass es die anderen bemerkt haben oder hätten zustimmen können. Also zum Beispiel die Wikipedia, zum Beispiel ganz viele Bücher, die digital vorliegen. Das weiß man sogar inzwischen. Ganz viele Foren, ja. Also sozusagen das gesammelte Weltwissen, was im Internet vorlag, das haben die quasi runtergeladen, könnte man sagen.
Okay, also man weiß gar nicht so ganz genau, welche Daten das alles sind. Dann lass uns jetzt mal über ein paar KI-Anwendungen sprechen. Mhm. Wir haben schon über ChatGPT gesprochen, Google Gemini kennen auch viele oder Microsoft Copilot. Das sind alles so Anwendungen, von denen viele gehört haben und die viele sicher auch schon mal benutzt haben. Aber wo steckt denn noch KI drin, wo wir das gar nicht so direkt merken oder vermuten?
Was denkst du denn?
Also ich denke zum Beispiel, dass wenn ich eine Nachricht bei WhatsApp zum Beispiel schreibe, dass dadurch die Autokorrektur ja auch eine künstliche Intelligenz im Einsatz. Also das ist so meine Vermutung.
So dieses, was früher irgendwie T9-Wörterbuch war, genau. Also auf dem Handy, also dass er dir die Wörter ergänzt. Ja, ganz genau. Dann Empfehlungen auf Social Media, ne, Streaming oder in Shops. Ich würde sagen, da sehen wir KI, dann Spamfilter in E-Mails, dann so digitale Assistenten, Beispiel Siri oder Alexa, dann Navigation bei so Verkehrsdatenanalyse und auch ganz bekannt sicherlich bei so Smartphone-Funktionen wie zum Beispiel Gesichtserkennung. Ne? Also in ziemlich vielen Produkten, wo wir es noch gar nicht so merken oder wo es uns einfach noch gar nicht so bewusst ist.
Wenn es um KI geht, ist vielen ChatGPT ein Begriff. Also der Chatbot mit Sprachfunktion. Für dieses Spezial habe ich den auch mal genutzt. Ich habe ihn zum Beispiel diese Frage gestellt. Wie viel Strom verbraucht diese KI-Anfrage? Und das war die Antwort.
Das ist eine interessante Frage. Der Stromverbrauch einer einzelnen KI-Anfrage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Rechenleistung Leistung der Server, die die Anfrage verarbeiten und der Effizienz der Infrastruktur. Generell verbrauchen die Server, die KI-Modelle wie mich betreiben, eine gewisse Menge an Energie, aber genaue Zahlen sind schwer zu nennen, da sie je nach System variieren.
Ja, so richtig schlau wird man daraus jetzt nicht. Deshalb die Frage an Tech-Journalistin Svea Eckert. So direkt spürt man ja nicht, wie viel Energie KI verbraucht. Wenn ich von ChatGPT zum Beispiel wissen möchte, was ich heute zum Abendessen kochen soll, ein Rezept also, wie viel Strom wird da bei der Anfrage verbraucht?
Also Sam Altman von OpenAI hat mal gesagt, 0,34 Wattstunden pro Anfrage. Dann gibt es aber auch ja, externe Berechnungen, die gehen von 2,9 Wattstunden pro Anfrage aus. Das ist ungefähr so das Zehnfache einer Google-Suche. Also wie 10-mal suchen bei Google ist gleich eine Anfrage oder eine Antwort von ChatGPT. Wobei, so ganz genau kann man das natürlich nicht sagen, weil manche Anfragen sind natürlich größer, brauchen mehr Rechenpower, manche sind irgendwie kürzer.
Es gibt ja auch immer wieder diese Texte, die man liest, dass man nicht Bitte und Danke sagen kann. Was kann ich denn einsparen, wenn ich zum Beispiel Bitte, Danke rauslasse bei meinen ChatGPT-Anfragen?
Da weiß man auch nur, was Sam Altman dazu gesagt hat. Irgendwie Tens of Millions Dollars allein für Höflichkeit. Also muss ich wirklich vorstellen, wenn ich was bei ChatGPT reintippe, dann wird das nicht auf dem Handy, wir sagen lokal verarbeitet, sondern das wird halt einmal durchs Internet geschickt, kommt dann da auf den Server und dort wird dann die KI bemüht, nenne ich es mal. Und die gibt mir dann die Antwort zurück. Und klar, dieses Rechenzentrum, diese Server, die dann irgendwo stehen, die müssen natürlich arbeiten und die brauchen jede Menge Strom.
Svea, was weißt du denn, wie wollen sich KI-Unternehmen da in Zukunft aufstellen in Sachen Stromverbrauch bei KI-Anwendungen?
Das ist ein Riesenthema, denn wir wissen ja einfach durch den Klimawandel, die Erde erwärmt sich, je mehr CO2 wir verbrauchen und diese KI-Modelle, und das ist auch eine große Befürchtung, die könnten das natürlich weiter anheizen oder antreiben, wenn wir jetzt die Rechenzentren runterkühlen. Und klar, wie kühlen wir die runter? Mit Strom. Woher kommt der Strom? Fragezeichen. Ja, doof. Also hoffentlich nicht aus Kohlekraftwerken. Da sind viele Tech-Unternehmen dran an der Frage, zum einen zu sagen, okay, wir versuchen grüne Rechenzentren zu bauen, zu nutzen, also mit grünem Strom zu betreiben, dann haben wir das Problem schon mal nicht. Und das andere ist aber auch zu gucken, okay, wie können wir die Modelle so betreiben oder so fahren, dass die Modelle an sich eben weniger Strom verbrauchen, also sparsamere Modelle zu bauen oder auch die Nutzer, Nutzerinnen dazu zu bringen, ich sage mal, nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Also vielleicht nicht das leistungsstärkste Modell für ein Kochrezept zu benutzen.
Also da auch ein bisschen die Verantwortung an den Nutzer bei KI-Anwendungen.
Ja, oder die Modelle entscheiden das bei der Anfrage selber. Ne? Also wenn du, ob du, es ist halt wirklich was anderes, fragst du nach einem Kochrezept oder nach einem, weiß ich nicht, wissenschaftlichen Artikel oder sowas. Und dass die Modelle dann selbst entscheiden, ah, okay, das kann ich vielleicht lokal, also auf dem Rechner erledigen, das braucht dann nicht so viel Strom. Und oh, dafür, da muss ich meinen großen Server anfragen.
Schöne neue Arbeitswelt, aber ist der Einsatz von KI im Job wirklich für alle so schön? Wir sprechen hier im NDR2-Spezial über künstliche Intelligenz und wollen jetzt mal auf die Arbeitswelt schauen. Christian Kellermann vom Deutschen Forschungszentrum für KI beschäftigt sich mit der Zukunft von Arbeit. Und ich habe ihn gefragt, ob es Jobs gibt, die durch KI voraussichtlich komplett ersetzt werden bzw. überflüssig werden.
Die kann es sicherlich geben. Im Moment kennen wir jetzt noch keinen, der komplett durch künstliche Intelligenz ersetzt wurde. Das ist sowieso nicht, auch aus der Geschichte der Automatisierung oder der Technik, des Technikeinsatzes, ganz selten der Fall, dass ganze Arbeiten oder ganze Berufe wegbrechen. Natürlich gibt es das. Das typische Beispiel ist das Pferd, das arbeitslos geworden ist durch den Traktor. Und man fragt sich natürlich heute, was ist das Pferd sozusagen der generativen KI? Und es ist auch ein Problem, das wir als Arbeitswissenschaftler und speziell in der Arbeitsökonomie haben, zu modellieren, wie einzelne Tätigkeiten, die eben durch KI, jetzt neuerdings eben durch Sprachmodelle, ja, komplementiert oder ersetzt werden können. Und deswegen reden wir in der Arbeitsökonomie viel mehr über die Substituierbarkeit von einzelnen Tätigkeiten und gar nicht über jetzt gesamte Berufe oder Berufsfelder.
Jetzt ist es ja so, dass einige Menschen auch wirklich Angst haben, durch KI ihren Job zu verlieren. Was würden Sie sagen, wie berechtigt ist diese Sorge?
Eine gewisse Aufmerksamkeit sollte man schon mitbringen gegenüber der technologischen Entwicklung, die wir beobachten. Die große Problematik sind im Moment eher diejenigen Menschen, die sich nicht mit der Technologie beschäftigen. Also letztendlich so ein bisschen den Kopf in den Sand stecken. Man muss ein Stück weit tiefer in den Maschinenraum, sage ich gerne, blicken, als das vielleicht notwendig ist, um als Autofahrer ein Auto fahren zu können. Wir müssen diese Maschine tatsächlich ein Stück weit auch beherrschen können und vielleicht auch zu uns in unsere, auf unsere Persönlichkeit und unseren persönlichen Stil zuschneiden können.
Was würden Sie denn Janem raten, jetzt so 50-jähriger Berufstätiger, der noch nicht so viel Kontakt hat zu KI, wie der da am besten einen Zugang finden kann?
Also da kann ich ihm ganz einfach raten, dass man sich erstmal mit Selbstlernkursen ein Stück weit da à jour bringt. Vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, vom BMBF, wurde gefördert ein, wie ich finde, sehr gutes Projekt, der sogenannte KI-Campus. Das ist eine öffentlich kostenfreie Plattform, wo man ganz viele, sage ich mal, Informationen und Kurse machen kann. Dieses Grundverständnis ist notwendig, damit ich sie auch eben für mich im Arbeitskontext, gerade so in der mittleren Karrierephase, die dann auch schon so ein bisschen sich Richtung Ende neigt, da auch eben einfach nochmal auf die Höhe der Zeit zu kommen und für mich dieses Tool, diese Technologie zu erkunden und zu entdecken und meine Arbeit produktiver und vielleicht auch ein Stück weit angenehmer zu gestalten, weil ich dann gewisse Aufgaben, die ich immer und immer wieder machen muss, die auch irgendwie nerven, dann nicht mehr machen muss.
Künstliche Intelligenz ist auch Thema in der Schule. Bremen hat jetzt als erstes Bundesland einen KI-Chatbot für die Schulen eingeführt. Für diesen Lehrer hier wird es Zeit, dass künstliche Intelligenz Einzug in die Klassenzimmer hält.
Weil KI da ist, weil KI in der Gesellschaft und in unser aller Alltag angekommen ist. Und es wäre jetzt vermessen zu denken, dass wir die Kinder davor schützen, indem wir es in der Schule nicht behandeln.
Ab sofort kann der Chatbot Telly in allen Schulen in Bremen und Bremerhaven zum Einsatz kommen. Telly, der wurde speziell für den Unterricht entwickelt und kann zum Beispiel helfen, Stunden vorzubereiten und soll Schülerinnen und Schüler beibringen, wie man verantwortungsvoll mit KI umgeht. Gleich kläre ich mit einer Lehrerin aus Hamburg, wie KI ihre Arbeit verändert.
NDR 2 Spezial. Intelligenz 2.0. Wie verändert KI unseren Alltag?
Ja, also wir nutzen es auf jeden Fall in der Schule als Unterstützung. Viele auch zu viel, aber um zum Beispiel in Deutschsachen, wenn man jetzt Aufsätze schreibt oder so, kann das Inspiration bringen und viele Sachen auch Lösungsvorschläge.
Ja, als ich zur Schule gegangen bin, war KI noch nicht so ein Thema. Das sieht bei dem Schüler, den wir gerade eben gehört haben, ganz anders aus. Sonja Burmeester, die ist Lehrerin am Luisengymnasium in Hamburg-Bergedorf und sie ist an der Schule auch Beauftragte für Medienentwicklung. Sonja, wie hat sich der Arbeitsalltag für Lehrerinnen und Lehrer denn durch KI-Anwendungen verändert?
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich der Arbeitsalltag für uns Lehrkräfte und auch für mich spürbar verändert hat. Das macht sich zum einen bemerkbar in der Unterrichtsvorbereitung und auch in der Bewertbarkeit von Schülerleistungen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass KI durchaus sehr sinnvoll dafür ist, um ja neue Impulse oder Ideen in den Unterricht zu integrieren, um ja langweilige oder trockene Themen auch kreativ zu gestalten oder kreativer zu gestalten. Und der andere Bereich ist doch, dass die KI eine Herausforderung darstellt im Bereich der Bewertbarkeit von Schülerleistungen.
Also wie haben sich dann auch Hausaufgaben verändert, beziehungsweise gibt es überhaupt noch Hausaufgaben in der klassischen Form? Weil man könnte ja auch sagen, wenn ich jetzt einen Aufsatz schreiben muss, gibt es bestimmt einige, die dann einfach ChatGPT nutzen. Und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Ja, genau. Also durch KI, also uns ist zunächst aber auf jeden Fall auch bewusst, dass Schülerinnen und Schüler KI zur Hilfe nehmen können. Das ist klar, da sind wir auch nicht naiv, wir wissen das. Und es ist natürlich durch KI der Aufwand für Schülerinnen und Schüler insgesamt geringer geworden, um schnell und zügig mit einem KI-Tool Hausaufgaben zu generieren. Man muss aber sagen, vorher war es ja auch möglich, sich im Internet durch Internetrecherche, Übersetzungstools Hilfe hinzuzuziehen. Aber wie gesagt, diese Hemmschwelle, habe ich das Gefühl, oder haben wir das Gefühl, ist insgesamt niedriger geworden, sodass das durchaus auch häufiger vorkommt, dass Hausaufgaben über KI-Tools generiert werden. Und somit ja auch der eigentliche Sinn von Hausaufgaben, nämlich die Vertiefung von Unterrichtsinhalten, nicht mehr gegeben ist. Dennoch denke ich immer noch, oder davon bin ich auch überzeugt, und das ist ja auch ein Ziel unseres Unterrichtens, dass wir die Schülerinnen und Schüler ja zur Eigenverantwortlichkeit erziehen. In der Klassenarbeit, in der Klausur, in der mündlichen Prüfung haben die Schülerinnen und Schüler ein Tool nicht zur Verfügung und müssen so eine Leistungsüberprüfung auch so meistern können. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler den Sachverhalt durchdrungen und tatsächlich verstanden haben.
Wie erkennst du denn bei Schülerinnen und Schülern, ob sie einen Text mit KI geschrieben haben oder den selbst geschrieben haben?
KI generiert, wenn er perfekt formuliert ist und keine grammatikalischen oder Rechtschreibfehler enthält. Also man muss schon ehrlicherweise sagen, die KI-generierten Texte sind schon sehr gut formuliert und das stellt auch eine echte Herausforderung dar. Aber mittlerweile gibt es auch Tools, mit denen wir überprüfen können, ob ein Text KI generiert wurde.
Sonja, du arbeitest ja als Lehrerin an einer weiterführenden Schule. Hast du mal ein Beispiel, wie du KI konkret nutzen kannst für Unterrichtsvorbereitungen?
Erstmal, KI liefert ja wirklich, also das muss ich echt sagen, ist eine durchaus enorme Entlastung und die KI kann ganz viele neue Impulse und Ideen für den Unterricht liefern, vor allem wenn das wirklich so trockene, langweilige Themen sind. Beispielsweise vor 2 Wochen musste ich meinen Oberstufenschülerinnen und Schülern den nicht so einfach zugänglichen, biochemisch sehr komplexen Calvin-Zyklus darlegen und erklären. Und da hat mir die KI vorgeschlagen, den Weg in Form eines emotionalen Reiseberichts aus der Sicht eines Kohlenstoffdioxidmoleküls verfassen zu lassen. Und ich kann nur sagen, ich glaube, in keiner anderen Biologiestunde habe ich mit meinen Schülern so viel gelacht und hatte so viel Spaß wie in dieser. Also der Calvin-Zyklus, der wird bei den Kindern, denke ich, im Gedächtnis bleiben. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und da hat mich die KI draufgebracht auf die Idee.
Ja, sehr schön. Das bleibt bestimmt hängen bei den Schülern, wie du schon gesagt hast.
Das denke ich auch, ja.
Wie können denn die Schüler und Schülerinnen generell für KI sensibilisiert werden? Wie versuchst du auch in deinem Unterricht, da die Leute quasi dafür zu sensibilisieren und auch klarzumachen, dass es auch gewisse Risiken gibt bei KI?
Ja, ganz genau. Also da spielt ja auch die Medienkompetenz eine ganz enorme und wichtige Rolle. Wir arbeiten auch gerade mit Hochdruck an der Entwicklung eines neuen Mediencurriculums, um auch die Verantwortung und die Medienkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern weiter auszubauen. Wir haben am Luisengymnasium beispielsweise seit diesem Jahr ausgebildete Medienscouts. Das sind ältere Schülerinnen und Schüler, die in ausgebildeten Workshops Kinder der 5. bis 7. Klassen verschiedene Themen näher bringen. Und dazu gehört zum Beispiel auch der gesamte Themenkomplex KI, Deepfakes, Fake News und Desinformation. Und das ist enorm wichtig, dass wir gerade in diesem Bereich die Schülerinnen und Schüler im Umgang mit KI besonders sensibilisieren müssen. Also durch diesen reflektierten Umgang mit KI ist es auch wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Handeln auch kritisch beleuchten, Fakten überprüfen und lernen, ja, KI-generierte Fake News, Deepfakes zu erkennen.
Ja, mit Fake News haben wir ja auch teilweise zu tun und da ist es ja auch bei uns Journalisten total wichtig, dass wir da kritisch drauf schauen. Jetzt als abschließende Frage noch an dich, welche Chancen und welche Herausforderungen siehst du denn beim Thema KI in der Schule für die Zukunft?
Ja, also zum einen sehe ich die Entlastung auch der Lehrerinnen und Lehrer bei der Nutzung von KI im Hinblick auf die Unterrichtsvorbereitung. Das ist der eine Bereich. Und auch weitere Chancen sehe ich auch darin, Schülerinnen und Schülern deutlich individualisierteres Lernen zu ermöglichen, also viel passgenauere Materialien erstellen zu lassen. Und ja, die Herausforderung bleibt weiterhin die Leistungsbewertung, also einfach mal so ein Referat halten, eine Hausaufgabe abgeben, um die Note zu verbessern, das wird zunehmend schwieriger. Also da muss man wirklich gucken, auf welche Überprüfungsformate man hier zurückgreift, die ganz klar die Eigenleistung der Schülerinnen und Schüler erkennbar machen lassen. Und eine weitere Herausforderung sehe ich ganz deutlich in dem kritischen Umgang mit KI, also den Umgang mit Fake News und Deepfakes. Hier müssen die Schülerinnen und Schüler frühzeitig sensibilisiert werden.
Das sagt Sonja Burmeester. Sie ist Lehrerin am Luisengymnasium in Hamburg-Bergedorf. KI-Programme, die können einem helfen, wenn es um Suchanfragen im Internet geht. Dafür braucht die KI natürlich Daten, unsere Daten. Und da spielt das Thema Datenschutz auch eine wichtige Rolle. Svea, du bist ja KI-Expertin hier beim NDR. Wie sieht's denn da aus? Was sollte ich als Nutzer beachten, wenn ich KI-Anwendungen wie zum Beispiel ChatGPT nutze?
Ja, also KI-Modelle, die benutzen natürlich sehr gerne unsere Informationen, die wir da reingeben, auch zum Training. Und das ist in der Grundeinstellung auch so eingestellt, dass sie das automatisch machen. Das heißt, alles, was ich in so eine KI reinschreibe, wird sie wieder verwenden, um besser zu werden. Also ich finde, das sollte jeder auch entscheiden können. Und da kann man zumindest bei ChatGPT in der kostenpflichtigen Variante, da kann man dann im 6. Untermenü ein Häkchen setzen, dass man das nicht möchte. Also man hat da auch das Recht dazu. In der EU greift ja die DSGVO. Das heißt, man hat ein Recht auf Auskunft, auf Löschung, auf Widerspruch. Und es geht dann noch weiter. Es gibt noch eine EU-KI-Verordnung. Da geht es dann nochmal weiter. Da geht es dann hin zu Transparenz und Sicherheit. Also das sind dann nochmal so vertiefende Regulierungen. Also man versucht es schon, zumindest in Europa versucht man KI auch zu regulieren.
Svea, hast du denn noch ein paar Tipps, wie ich beim Thema Datenschutz da auf der sicheren Seite sein kann?
Ja, also keine vertraulichen Daten eingeben, also Beispiel jetzt Namen oder so. Ich benutze eh keine Namen, aber falls doch, dann vorher rauslöschen. Oder sowas wie Gesundheitsdaten oder private Dokumente würde ich da nicht reingeben. Einfach aus dem Grund, das hat es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben, dass die KI sich, ich nenne es mal, verschluckt hat. Das heißt, die hat dann Daten, die sie von einem bekommen hat, bei anderen Menschen wieder ausgespuckt. Also auch so vor diesem Aspekt Sicherheit würde ich einfach sagen, keine sensiblen, vertraulichen Daten in die KI.
Okay, und wie schaust du denn ganz persönlich in die Zukunft, wenn es um das Thema KI geht?
Sehr zweigeteilt, auch weil ich denke, dass es einfach auch noch ein weißes Papier ist, was noch nicht beschrieben ist. Und ich frage mich natürlich, werden Jobs ersetzt und was machen dann die Leute, die quasi diese Jobs nicht mehr machen können? Und wird sich das zu einem Guten wenden? Also dass wir zum Beispiel, dass Berufe wie Krankenpfleger oder Erzieherin eine Aufwertung erfahren? Weil das sind Berufe, das kann nie eine KI machen. Ne? Da muss man mit den Händen arbeiten, da muss man am Mensch dran arbeiten. Werden die eine Aufwertung erfahren? Werden Menschen in Zukunft eher Kindergärtnerin werden als vielleicht, ich nenne es mal Büroassistentin oder so, wo man sagt, ja, das oder jenes kann die KI machen. Also da schaue ich schon sehr kritisch irgendwie drauf, ob sich das nur zum Guten ändert oder ob wir am Ende in so einem Szenario enden, wo wir eigentlich die KI nur noch beaufsichtigen, also selber nicht mehr kreativ arbeiten, sondern die KI macht irgendwie alles und wir sind immer dazu da, um die Fehler auszumerzen. Also von daher, es ist spannend und es bleibt sehr spannend.
Und wir Menschen haben ja auch die Chance, diese Entwicklung zu beeinflussen. Also wir können ja sagen, nutzen wir da KI oder sagen wir, nee, wir nutzen es da nicht. Also wir Menschen haben da ja auch noch eine gewisse Macht, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Also total. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig zu sagen. Wir können ja diese Entwicklung mitgestalten. Also durch die Politiker, die wir wählen oder auch durch die Produkte, die wir nutzen, durch wohin gehen Gelder. Also ich denke auch, wir haben eine gute Chance, das mitzugestalten.
Ja, das ist doch ein passendes Schlusswort. Danke dir, Svea. Und das war das NDR 2 Spezial. Schön, dass ihr mit dabei wart.
NDR 2 Spezial mit Karl Schreiber. Intelligenz 2.0. Wie verändert KI unseren Alltag?